Dankeschön auch für die Einladung. Es ist für uns eine Premiere, hier zu sein. Und wir freuen uns sehr, gerade in diesen besonderen Zeiten. Vom Norden aus blicken wir immer doch ja sehr respektvoll und manchmal auch etwas sehnsüchtig nach Dresden und überhaupt nach Sachsen, weil wir den Eindruck haben, dass viele Sachsen nicht so leichtgläubig sind wie so manche Niedersachsen und auch eher mal bereit, etwas Unpopuläres zu tun oder zu sagen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, hier zu sein und wollen gerne einen kleinen Beitrag zu dieser Konferenz unter sehr speziellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen leisten. Gesellschaft 2020 im Licht von Matthäus 24. Ich denke, den meisten ist bewusst, dass wir in einer Phase der Geschichte leben, wo sich Überzeugung und Lebensstile, auch Formen des Zusammenlebens, ja selbst die Gesetze innerhalb kürzester Zeit dramatisch ändern können. Dazu eine kleine Geschichte. Angenommen, er wäre damals ins Koma gefallen. Und Sie wissen schon, welchen Tag ich meine. Am 9. November natürlich. Vor lauter Schrecken und Freude darüber, dass die Mauer in Berlin gefallen war. Angenommen, er wäre damals ins Koma gefallen. Der Schrecken saß tief. Das Koma dauerte gut 30 Jahre. Und dann ist er neulich wieder aufgewacht. Und er meint, er habe nur gründlich geschlafen. Natürlich plagt ihn der Hunger, also angezogen, Portemonnaie eingesteckt, zum Bäckergeschäft an die nächste Ecke. Da wird ihm zum ersten Mal bange zumute, als ihm lauter Leute mit Masken entgegenkommen. Trotzdem darf er dann sein Sesambrötchen bestellen. Die junge Verkäuferin kommt ihm fremd vor, vor allem diese lila-grünen Strähnen mitten in ihrer Frisur. Hat er auch noch nicht gesehen. Er muss dreimal hingucken. Das macht 5,30, sagt sie streng und reicht ihm die Tüte. Und er zückt sein Portemonnaie und gibt ihr daraus 10 D-Mark. Wollen Sie mich ärgern, faucht die zurück. Hey, noch nie was vom Euro gehört? Jetzt versteht er gar nichts mehr, lässt vor Schreck die Tüte fallen, will aus dem Laden flüchten, als sein Blick auf einen Zeitungsständer fällt und die dicke Schlagzeile dort ihm entgegenleuchtet. 2017 bis 2020, 3 Jahre Ehe für alle. Ehe für alle? Was ist das? Fragt er sich. Und unter der Schlagzeile ein farbiges Foto, 2 festlich gekleidete Männer mit Blumenstrauß und dahinter ein Pastor, der die Arme wie zum Segen erhebt. Jetzt versteht er gar nichts mehr. Nur schnell zurück in die schützende Wohnung, wo ihn noch das eingeschaltete Radio mit dem Ende der Nachrichten empfängt. Sie hören den Deutschlandfunk. Es folgt die Sendung Wissenschaft heute mit Professor Drossel zur nächsten Vogelgrippe. Da fällt er vor Schreck hin und schläft gleich wieder ein. Sie sehen an dieser natürlich erfundenen Geschichte, so schnell kann sich alles ändern. In 30 Jahren kann viel passieren. Was gestern noch völlig normal war, erscheint uns heute vollkommen fremd. Und umgekehrt, was heute als selbstverständlich gilt, hätte damals wie ein Science-Fiction-Film angemutet. Hier nochmal dieser schöne Blick auf den 9. November. Aber vielleicht haben Sie gehört, dass schon Aldous Huxley darüber staunte, dass seine schöne neue Welt, Brave New World, sich 500 Jahre früher anbahnte, als er sich das in seiner Fantasie vorgestellt hatte. Sie wissen, diese schöne neue Welt, wo die Kinder schon ganz früh aus der Familie rausgenommen werden, künstlich gezeugt mitunter, wo es Familie überhaupt nicht mehr gibt, wo man die meisten Leute einfach nur ruhig stellt durch Triebbefriedigung, damit diejenigen, die die großen Weichen stellen, nicht gestört werden. Und Aldous Huxley schrieb im Vorwort von 1949 über die Erstveröffentlichung von 1930, damals verlegte ich diese Utopie 600 Jahre in die Zukunft. Heute scheint es ganz gut möglich zu sein, dass uns ein solcher Schrecken binnen einem einzigen Jahrhundert auf den Hals kommt. Zitat Ende. Manchmal geht es schnell. Und wir wollen nun an unserem Standort, also hier nochmal Brave New World, eines der Cover, einer der Ausgaben von Schöne Neue Welt. Wir wollen uns nun heute zunächst mal mit der großen Perspektive von Matthäus 24 fragen, wie sollen wir das alles einordnen? Und es wird nicht darum gehen, das ist in dieser Zeit nicht zu schaffen, Matthäus 24 im Einzelnen auszulegen. Wenn Sie dazu eine Auslegung genauer hören wollen, dann gehen Sie am besten auf die Homepage unserer Gemeinde beg-hannover.de und finden dort unter den Predigten vom 14. September 2019 eine ausführlichere Bibelarbeit zu Matthäus 24. Also wenn Sie da in die Einzelheiten gehen wollen, gehen Sie einfach in den September 2019 und dort finden Sie dann eine ausführlichere Bibelarbeit, eine ausführlichere Exegese dazu. Nein, mir geht es heute darum, zunächst einmal eine Grundstruktur aus Matthäus 24 zu gewinnen, die uns helfen soll, unsere Situation heute in den Blick zu nehmen. Das wird der erste Abschnitt sein, die Grundstruktur der Endzeit nach Matthäus 24. Dann blicken wir auf die Gegenwart der Gemeinde und fragen, an welchem Punkt kann man unsere geistige Situation exemplarisch, also beispielhaft festmachen. Und im letzten Durchgang fragen wir dann, was für ein Gehorsamstest für die Gemeinde erwächst daraus, wenn wir sehen, dass es zwischen dem, was der Zeitgeist der Gegenwart lehrt, und dem, was die Gemeinde zu verkündigen und zu befolgen hat, einen krassen Widerspruch gibt. Also, wir beginnen mit der Grundstruktur der Endzeit, dann fragen wir nach der Gegenwart der Gemeinde. Und im letzten, wahrscheinlich spannendsten Teil geht es dann um den Gehorsamstest für die Gemeinde. Nur einige kurze Hinweise zu Matthäus 24. Sie wissen, das ist die Ölbergrede unseres Herrn. Kurz vorher noch hatte er diese aufreibende Diskussion im Tempel mit seinen theologischen Gegnern, mit den Pharisäern, Herodianern und Sadduzäern. Dann hat er diese dramatische Schlussrede gehalten und noch ein letztes Mal um sein Volk Israel gerungen und an deren Gewissen appelliert. Und das endet ja dann mit diesem tragischen Fazit. Matthäus 23, Abvers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel gesammelt hat, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann verlassen sie den Tempel, betrachten den Tempel, das ist natürlich ein Modell, noch einmal von außen in seiner ganzen Pracht. Und wie immer in dieser Woche geht es dann abends über den Ölberg im Osten Jerusalems ins Nachtquartier nach Bethanien. Und auf der Höhe des Ölbergs drehen sie sich noch einmal um. Da hat man dann in etwa diesen Blick von hier aus. Das bietet die besten Aussichten auf eine imposante Kulisse. Das ist dieser klassische Postkartenblick. Damals konnte man von dort den Tempel sehen. Heute stehen da die beiden Moscheen. Und in dieser besonderen Stunde schenkt der Herr Jesus seinen Jüngern und uns diesen kostbaren Einblick mit Hilfe der Ölbergrede. Die Jünger stellen ja bekanntlich zwei Fragen in dieser Situation. Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen hinzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Es ist vom Tempel selbst gar nichts übrig geblieben, sondern das, was wir hier sehen, ist im Grunde genommen nur eine Stützenmauer. Was aber wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft? Woran werden wir merken, wenn es losgeht? Und dann entwickelt der Herr gewissermaßen ein langfristiges Krisenszenario. Er beschreibt zunächst, was die Gemeinde Jesu auf der Zielgerade erfahren wird. Die Verse 4 bis 14, also gewissermaßen den letzten Teil der Kirchengeschichte auf dem Weg zur Entrückung. Und dann in einem nächsten großen Abschnitt wird der Herr Israel in seinem letzten Kampf zeigen. Da geht es dann um Ereignisse und Entwicklungen in der großen Trübsalzeit. Und anschließend ist dann die Wiederkunft des Menschensohnes zu erwarten, gemeinsam mit seiner Gemeinde. Und in den letzten Versen von Matthäus 24 geht es schließlich um die Krisenkompetenz der Gemeinde, die auch jetzt gebraucht wird, wo sie auf der Zielgerade der Geschichte sich befindet. Das ist die große Linie. Und wir wollen uns nur diesen ersten Abschnitt herausnehmen, 4 bis 14, also die Gemeinde Jesu auf der Zielgerade, und sehen, wie der Herr zunächst die größte Not beschreibt, auf die wir uns einstellen müssen in dieser letzten Phase der Kirchengeschichte. Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das ist offensichtlich die größte Not. Das Problem wird noch einmal erwähnt in Vers 11 und sie werden viele verführen, die falschen Propheten, die auftreten. In Vers 23, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so glaubt es nicht. In Vers 24, es werden viele falsche Christus und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Verführung, das haben erfahrene Christen immer wieder gesagt, ist bekanntlich gefährlicher als Verfolgung. Das griechische Wort, was da steht, planao, das bedeutet in die Irre führen, täuschen, betrügen. Und die Konsequenz davon ist, dass ein Verführter die Situation, in der er sich befindet, falsch einschätzt. Und wenn sie ihre Situation falsch einschätzen, treffen sie auch falsche Entscheidungen. Darum ist biblische Lehre so entscheidend, weil wir ohne die biblischen Parameter, ohne die biblischen Kriterien die Situation nicht einschätzen können. Und deswegen sind diese Verse durchzogen von Aufforderungen, von Ermutigungen, die sich vor allem auf unser Denken beziehen, auf unsere Einstellung, auf unsere Sichtweise. Das ist der totale Gegensatz zu Pragmatismus. Immer wieder sagt Jesus, habt Acht, passt auf, seht genau hin, denkt gründlich nach. Ihr könnt es euch nicht leisten, irrational durch diese Zeit zu taumeln. Haltet die Augen offen, verschafft euch genügend Informationen, prüft die Dinge. Und was mag das bedeuten für unsere Generation? Ich sage auch für unsere Generation als Evangelikale im weitesten Sinne. Eine Zeit, die geprägt ist unter den Evangelikalen von einer weitreichenden Verdummung, von Enttheologisierung. Das sind natürlich die Ausläufer der Postmoderne, mit denen wir es da zu tun haben und die voll auch teilweise in unsere eigenen Kreise durchgeschlagen haben. Dass man sagt, ach, was lohnt sich dieses ständige Reden über Wahrheit, über Systematik, über Lehre. Lasst uns mal zu den eigentlichen Dingen kommen. Lasst uns handfest werden. Lasst uns endlich was tun. Lasst uns fühlen. Und zu dieser Haltung passt dann eben auch Denkfaulheit, Oberflächlichkeit, Erlebnissüchtigkeit, Worship-Besoffenheit. Und Jesus sagt, je weiter die Situation sich zuspitzt und je schwieriger es wird, umso eher werden die Leute davon abgehalten, noch irgendwie den Durchblick zu bewahren. Die Situation wird immer unübersichtlicher. Und ich glaube, im Jahr 2020 können wir das sehr gut nachvollziehen. Und zugleich geht diese Verwirrung einher mit einem Anwachsen der globalen Probleme, die lawinenartig zunehmen auf den verschiedensten Feldern. Und natürlich sind solche Krisen immer die ideale Bühne für Scharlatane, für Verführer, ja? Das sind Leute, die sich als Führer und als Hoffnungsträger ausgeben und zelebrieren, die dann plötzlich den großen, durchgreifenden Megaführer geben, ja? Sie versuchen am Ende nicht durch Fakten und Argumente zu überzeugen. Wenn jemand eine Gegenposition vertritt, wird das als Majestätsbeleidigung behandelt. Diese Verführer, die fordern mehr oder weniger blindes Vertrauen zu ihnen als Person. Und die Schafe sollen mal schön folgen. Sie stellen ihre Handlungen nicht mehr zur Diskussion. Sie erklären das, was sie selber propagieren, für alternativlos. Und wehe, die Leute wollen zu viel diskutieren, das hat hier keinen Platz mehr. Das wird dann diffamiert, als sei es unanständig, als seien es Orgien. Sie alle kennen diese Zitate, die wissen, dass solche Verführer aber nicht nur in der Politik auftreten, sondern auch im geistlichen Bereich. Und diesen Unterschied müssen wir uns klar machen. Führer, geistliche Führer verweisen immer auf Christus. Geistliche Führer binden Menschen immer nicht an sich selbst, sondern an sein Wort. Aber Verführer verweisen auf sich selbst. Verführer betreiben Personenkult. Verführer beanspruchen Sonderrechte für sich selbst. Und es ist immer wieder erstaunlich bis heute, wie viele auf diese Verführer hereinfallen. So wie es der Jesus in Vers 5 sagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das wird klappen. Und darum warnt Jesus und sagt, Leute, haltet die Augen auf. Euch soll das nicht passieren. Und dann entfaltet Jesus zwei Bereiche, die seine Gemeinde gewissermaßen in eine Zwickmühle bringen werden. Da ist einmal der Druck von außen. Das sind die Verse 6 bis 8. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hab Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Das werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Und dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein. Also das ist das eine, der Druck von außen, der Druck auch durch Verfolgung. Der Druck durch nicht mehr zu kontrollierende tektonische Verschiebungen der globalen Situation. Aber noch folgenreicher als die Bedrohung werden die Lösungsversuche sein, die, wie wir wissen, immer mehr darauf zielen, letztlich eine Einheitswelt zu organisieren. Aber das, was für die Gemeinde noch gefährlicher ist, ist schließlich die Verführung von innen, die in den Versen 9 bis 12 beschrieben wird. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst sein von den Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist die große Linie, die auch in früheren Jahrhunderten immer wieder in einzelnen Facetten so erkennbar war, aber die sich zum Ende der Zeit hin natürlich immer weiter zuspitzen wird. Und wir gehen nun von dieser großen Linie aus. Die Gefahr der Verführung, der Druck von außen, die Verführung von innen. Einen Schritt weiter und wollen versuchen, einen Blick auf die Gegenwart der Gemeinde zu werfen. Und zwar nicht auf den gegenwärtigen Zustand der Gemeinde, das meine ich an dieser Stelle nicht, sondern auf die Gegenwart, mit der die Gemeinde konfrontiert ist. Also auf die Zeitgeschichte, innerhalb derer wir uns bewähren müssen. Auf den Zeitgeist, mit dem wir uns herumzuschlagen haben. Prüfet alles, sagt der Apostel Paulus. Und Sie wissen, dass die Söhne Issachar im Alten Testament deswegen handlungsfähig waren, weil sie Einsicht in die Zeiten hatten. 1. Chronik 12, 33. Sie hatten Einsicht in die Zeiten und wussten deshalb, was Israel tun solle. Und wir wollen uns in diesem Sinne jetzt fragen, mit welcher Gegenwart, Thema Gesellschaft 2020, sind wir als Gemeinde konfrontiert? Und natürlich kann man das auch wiederum nur exemplarisch machen. Wir können jetzt hier nicht an einem Abend eine ganze Gesellschaftsanalyse hinlegen, aber ich möchte versuchen, die grundsätzliche Entwicklung an einem besonders markanten Beispiel aufzuzeigen. Zunächst nochmal kurz, was ist Gesellschaft? Gesellschaft könnte man definieren, ist die Gesamtheit der Menschen, die zusammen unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Verhältnissen leben. Das ist Gesellschaft jetzt in einem allgemeinen Sinne. Die Leute, die Zeitgenossen, die ihre Lebensbedingungen miteinander teilen. Und natürlich ist die Frage, wer normiert diese Gesellschaft? Wer sagt eigentlich, was gilt und was nicht gilt? Niklas Luhmann, der berühmte Soziologe, hat darauf hingewiesen, dass zu einer Gesellschaft konformes und abweichendes Verhalten festgestellt werden muss. Also, dass man fragen muss, was ist eigentlich der gesellschaftliche Konsens und was bewegt sich innerhalb dieses Rahmens und darf sich noch dem Konsens, also der weitläufigen Übereinstimmung der Gesellschaft, sicher sein und was bewegt sich schon jenseits dieser Linie? Und da kommen natürlich sofort spannende Fragen auf. Wie weit darf man möglicherweise von diesem Konsens abweichen? Und wie wird die Abweichung sanktioniert? Wie wird sie geahndet? Was widerfährt denen, die es wagen? Werden die sozial geächtet? Und natürlich die noch viel wichtigere Frage, wer bestimmt das eigentlich? Wer bestimmt die Grenze des gesellschaftlichen Konsenses? Im weitesten Sinne könnte man sagen, ja, der Zeitgeist. Aber wer prägt den Zeitgeist? Woran kann man den Zeitgeist erkennen? Woran kann man ihn festmachen? Ich denke, die meisten von Ihnen werden ein Gespür dafür haben. Ich wähle ein Beispiel, das in der öffentlichen Debatte ständig präsent ist. Ein Beispiel, das auch in der evangelikalen Debatte längst hohe Wellen schlägt. Und die drei Zitate, die ich Ihnen jetzt präsentiere, zeigen diese Entwicklung zu unserem heutigen Zeitgeist wie in einem Brennglas. Schauen Sie genau hin, welche Veränderung es zwischen diesen drei Zitaten gibt. Zitat 1. Noch im Juni 2001, der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Wowereit sagte das damals trotzig, so als müsse er sich dafür rechtfertigen. Das war 2001, vor 19 Jahren. 13 Jahre später schlägt Tim Cook, also Sie wissen, das ist der Chef von Apple, schlägt Tim Cook schon einen ganz anderen Ton, einen geradezu jubelnden Ton an, wenn er sagt, und achten Sie auf den Unterschied zwischen diesen beiden Zitaten, zwischen denen nur 13 Jahre liegen. Ich bin stolz, schwul zu sein, und ich betrachte meine Homosexualität als eines der größten Geschenke, die Gott mir gegeben hat. Und Sie erkennen den epochalen Umschlag von trotziger Rechtfertigung bei Wowereit, kommen wir hier zu triumphaler Propagierung bei Tim Cook. Und jetzt das dritte Beispiel vom Dezember 2015. Michael Diener, damals immer noch ist er der Präses des Gnadau-Verbandes, damals war er gleichzeitig auch noch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Und Michael Diener forderte in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt, dass seine eigene Bewegung, also die evangelikale Bewegung, ein neues Denken zum Umgang mit der Homosexualität finden müsse. Und homosexuelle Pfarrer, die ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben, wörtlich sollten ihren Beruf ausüben können. Also die ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben, was immer das heißt. Er, Diener, habe zwar persönlich eine konservative Ansicht, habe aber gelernt, anzuerkennen, dass Menschen bei dieser Frage die Bibel anders lesen. Und also nach dem Motto, ja gut, ich lese es so, andere lesen es anders. Es gibt also keine verbindliche Auslegung offensichtlich. Und auf Nachfrage eines evangelikalen Mediendienstes bekräftigte Dieter dann seine Position und sagte, Zitat, dass wir als evangelikale Bewegung auch andere Auslegungen der Heiligen Schrift in dieser Frage stehen lassen sollten. Zitat Ende. Wohlgemerkt, Diener sagte nicht, was eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Wir müssen andere Meinungen tolerieren, auch wenn wir sie für falsch halten. Das hat er nicht gesagt. Das wäre selbstverständlich gewesen. Natürlich müssen wir andere Meinungen tolerieren, auch wenn wir sie für falsch halten. Ganz klar, das war nie anders. Nein, der Allianzchef sagte in der Sache etwas anderes. Er sagte, wir müssen die liberalen Gegenpositionen akzeptieren. Und wir müssen sie anerkennen als eine legitime Möglichkeit, die biblischen Texte zu deuten. Und hier haben Sie diesen epochalen Umschlag von einem sich als schwul outenden Berliner Bürgermeister zu einem triumphalen Konzernchef hin zu einem evangelikalen Spitzenfunktionär, sage ich mal im Hinblick auf seine Ämter. Und dann im November 2018 konnten Sie ganz Ähnliches etwa von Heinz-Peter Hempelmann hören, der sagte, gelingende homosexuelle Beziehungen seien genauso als Gott gewollt zu verstehen wie gelingende heterosexuelle. Diese Zitate spiegeln eine gesellschaftliche Entwicklung wider, bei der innerhalb weniger Jahre aus der öffentlichen Anerkennung und Befürwortung homosexueller Lebensweise, ja, man könnte sagen, fast ein Herrschaftsanspruch geworden ist, der inzwischen fast jegliche kritische Diskussion dieser Lebensweise gesellschaftlich ächtet und am liebsten unter Strafe stellen will. Also es ist nicht so, dass man sagt, das hat sich jetzt durchgesetzt, okay, und jetzt kann man eben offen drüber diskutieren, sondern inzwischen ist der nächste Schritt eingeleitet, dass man sagt, wehe dem, der es wagt, sich dazu überhaupt noch kritisch zu äußern. Und dann sehen wir uns diversen Diskriminierungsparagraphen gegenüber. Und man kann ja mitbekommen, welche Spuren dieser Entwicklung, wir werden später noch auf ein Beispiel kommen, immer stärker auch in der evangelikalen Bewegung hinterlassen hat. Was ist hier geschehen? Ein sehr unverdächtiger Zeuge, den ich hier noch zitieren möchte, ist der britische Publizist Douglas Murray. Douglas Murray ist selbst bekennender Homosexueller und hat in seiner Analyse Wahnsinn der Massen, erschien 2019, folgende Beobachtung dokumentiert. Dort bezieht er sich auf Entwicklungen wie Homosexualität, vergleicht das aber auch mit anderen entsprechenden Strömungen wie dem Feminismus etwa. Und hören Sie, wie er diese Entwicklung erklärt. Er sagt, im Moment ihres gesellschaftlichen Durchbruchs, also des gesellschaftlichen Durchbruchs, sagen wir mal, der Gay-Bewegung, Christopher Street Day und so weiter. Im Moment ihres gesellschaftlichen Durchbruchs erwuchs aus der Forderung nach Gleichberechtigung der Anspruch auf Bevorzugung und das Verlangen nach Rache an den vormals Privilegierten. So die Analyse von Douglas Murray, der hier nun wahrlich ein unverdächtiger Zeuge ist, aufgrund der Fakten, die ich Ihnen vorher genannt habe. Und Douglas sieht darin, Zitat, eine Neuauflage von Rassismus und Sexismus nur unter umgekehrten Vorzeichen. Gestützt durch ein Sammelsurium grotesker Theorien, siehe das Gender-Dogma. Erstaunlich sagt er, sei nur, dass dergleichen Esoterik nicht Esoterik blieb. Also, dass das nicht einfach die versponnenen Ideen einiger Insiderkreise blieb, sondern dass es vom Campus auf die Gesellschaft übergriff. Gesellschaft 2020. Also vom Campus, das steht für die Universität, für den Bereich der akademischen Debatte, für die Welt der Studenten und der Forscher. Und er sagt, es ist nicht in diesem Rahmen geblieben, wo man ja alle möglichen seltsamen Ideen gerne diskutieren kann, sondern es hat sich in sehr kurzer Zeit ausgebreitet vom Campus hinein in die Mitte der Gesellschaft. Der Siegeszug, sagt er, wird befördert durch das Internet. Vor allem die, Zitat, linksaristokratischen Herren von Google, Twitter und Facebook, die durch ihre Forenpolitik und eine selektive Lösch- und Suchpraxis den öffentlichen Raum in Richtung auf eine diffuse linke Diversität beeinflussen. Ich sage es normal, das ist etwas komplex formuliert, aber es ist gut beobachtet. Er sagt, die linksaristokratischen Herren von Google, Twitter und Facebook verfolgen natürlich eine gezielte Politik und sie wollen den öffentlichen Raum immer stärker hineindrängen in diese diffuse linke Diversität. Und wir haben hier diese Entwicklung von der Minderheitenposition nicht zu einer etablierten Ansicht, die man genauso gut artikulieren kann und in die Diskussion hineingeben kann, sondern von der Minderheitenposition hin ja zu einem Herrschaftsanspruch. Und wenn wir diese Symptome gesellschaftlicher Zeitströmung in einem Begriff bündeln wollten, ist ja unser Versuch, dann würde ich den Begriff der Zivilreligion wählen. Der Begriff geht eigentlich zurück auf Jean-Jacques Rousseau, in seinem Buch Du Contrat Social von 1762. Und dort wird Folgendes festgestellt. Und das müssen Sie verstehen, wenn Sie verstehen wollen, was momentan bei uns auf Deutsch gesagt abgeht. Zivilreligion bedeutet, dass der Staat sich eben nicht auf seine Ordnungsfunktion beschränkt. Dass er sich nicht darauf beschränkt, für eine solide Polizei zu sorgen, Gesetze zu erlassen, die einen vernünftigen Ordnungsrahmen darstellen, innerhalb dessen die Bürger sich entfalten können. Also einen geschützten Rahmen für das Zusammenleben freier Individuen zu organisieren. Sondern Zivilreligion bedeutet, dass Teile des Staates bzw. mächtige Gruppen der Gesellschaft dem Bürger vorschreiben wollen, welche moralischen Entscheidungen gut sind. Und daraus folgt dann, dass alle Abweichler als böse bezeichnet werden. Und das geht bis hinein in die Reglementierung der Sprache. Es gibt dazu eine wichtige Diagnose von Karl Baral, einem älteren Kollegen, einem württembergischen Pfarrer, die ich sehr empfehle, wer das genauer untersuchen will, diesen Themenkomplex Zivilreligion oder Christusnachfolge, 2019 erschienen, mit vielen Quellen und Belegen. Ich glaube, Wolfgang Bühne wird auch ein Exemplar dabei haben bei seinem Büchertisch. Was geschieht hier eigentlich, sagt Karl Baral. Und er spricht davon, dass es einen Transfer von Sakralität in politische Werte gibt. Das heißt, politische Werte werden plötzlich religiös aufgeladen. Sie werden behandelt wie religiöse Dogmen. Ob man den Genderismus unterstützt, ob man die eine bestimmte Interpretation der Klimaentwicklung teilt, ob man Frau Merkels Migrationspolitik befürwortet, ob man den Islam für friedfertig hält und Allah für denselben Gott wie den Gott der Bibel, wie man zur Ehe für alle steht, ob man Abtreibung befürwortet und für ein normales Menschenrecht hält. Das alles baut sich zusammen zu einem komplexen Glaubenssystem. Und Baral schreibt, die Definition des Staatsbürgers ergibt sich dann aus der Teilhabe am gesellschaftlichen Glauben. Also aus der Teilhabe daran, dass man dieses alles so teilt. Und wer nicht? Verstehen Sie, bis dahin ging es eigentlich immer um die Akzeptanz des Grundgesetzes. Das war eigentlich der Konsens, dass derjenige dazugehört, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die Normen teilt, die hier festgeschrieben sind. Und Sie haben gemerkt, auch die Klimaideologie ist ein Teil dieser Zivilreligion geworden, der ganze Greta-Hype, nur ein wenig verdrängt jetzt durch Corona. Eine bestimmte Deutung von Corona scheint es auch langsam in den Kanon der Zivilreligion zu schaffen. Oder eine bestimmte Deutung dessen, was man für Rassismus hält. Black Lives Matter. Und oh Wunder, aus einer ganz dicht besetzten Demonstration gingen keine dramatisch erhöhten Befunde hervor und es hat auch niemand daran Anstoß genommen, sondern alle haben diese große Kundgebung gelobt, während man eine andere Kundgebung eine Zeit später bitter beschimpft hat. Man muss eben für die richtigen Dinge demonstrieren und die richtigen Dinge sind die, die im Rahmen der Zivilreligion den Stempel der Anerkennung der Gesellschaft tragen. Und Sie merken an meiner Darstellung, dass Zivilreligion per se totalitäre Züge trägt. Ein Glaube für alle. Denn die Zivilreligion zielt darauf, in allen kulturellen Bereichen gepredigt und verordnet zu werden. In der Kita genauso wie in den Sportverbänden. Sie werden wenige Sportverbände finden, die sich inzwischen so weit in den Dienst der Zivilreligion gestellt haben, wie der altehrwürdige DFB, der immer wieder seine Vielfaltsprogramme auflegt, der teilweise dafür sorgt, dass die Eckfahnen mit Regenbogenfarben gestaltet werden. Das ist kein Zufall. Und auch die eng mit dem Staat verflochtenen Landeskirchen, und die EKD ist da besonders eilfertig, ordnen sich in das zivilreligiöse Gesamtsystem ein. Sie werden quasi so die kirchenamtliche NGO, die diese Zivilreligion immer wieder mit ihrer liturgischen Legitimation beliefert. Hier nochmal der Hinweis auf das Buch von Karl Baral und jetzt die EKD, die auch ihren Platz gefunden hat, allen voran. Er ist sicherlich der lauteste Sprecher in dieser Richtung, aber er ist nur einer unter vielen. Der EKD-Ratsvorsitzende, also der höchste EKD-Repräsentant Deutschlands, Bischof Bedford Strom. Ehe für alle, na klar. Nachdem das beschlossen worden war im Bundestag, in dieser Nacht- und Nebelaktion, war die EKD eine der ersten Institutionen, die das begrüßt und belobigt und unterstrichen hat. Islam, Deutung, Klimapolitik, inzwischen ein eigenes kirchliches Schlepperschiff, letztlich auch bezahlt mit Kirchensteuern. Die EKD, eine NGO der Zivilreligion. Von einigen Ausnahmen abgesehen, die Regel bestätigen. Verstehen Sie, das war die Gefährdung der großen Kirche zu allen Zeiten. Dass man sich von einer politischen Ideologie benutzen ließ. Dass man selbst zu einem Teil des Unterdrückungssystems wurde. Denken Sie an die deutschen Christen, gegen die mit leidenschaftlicher Hingabe die bekennende Kirche damals gekämpft hat. Aber im Rahmen der Zivilreligion sind freie Diskussionen nicht erwünscht. Und wer den zivilreligiösen Glauben nicht teilt, wird vom Mainstream stigmatisiert, diskriminiert und aus dem öffentlichen Diskurs so weit wie möglich herausgedrängt. Darum haben es die Vertreter, die gegenteilige Positionen beanspruchen und darlegen, so schwer überhaupt vorzukommen in dem, was wir die Mainstream-Medien nennen. In der Hinsicht ist es natürlich eine große Hilfe, dass wir das Internet haben, bei allen Problemen, die auch damit verbunden sind. Aber Sie merken, dass das den Vertretern der zivilreligiösen Positionen auch nicht gefällt und dass man zunehmend versucht, auch in den Bereich der elektronischen Medien einzugreifen. Denken Sie nur an das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das der damalige Justizminister Maas noch durchgepeitscht hat, obwohl es von vielen Staatsrechtlern als verfassungswidrig bezeichnet wird und ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und weiter, dieser Staat, der seine Zivilreligion durchsetzen will, rekrutiert dabei, und das werden Menschen, die hier aus dieser Region kommen, mit besonderer Beunruhigung zur Kenntnis nehmen, dieser Staat rekrutiert seine Helfer unter anderem aus der alten Stasi-Szene der DDR. Die Durchsuchung des Internets, das wissen wahrscheinlich viele, wird unter anderem mit verantwortet durch ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Die Chefin der Amadeo-Antonio-Stiftung ist bekanntlich Annetta Kahane, eine bekannte IM. Und um ein Instrument zu haben, mit dem man hier operiert, erfindet man dann Begriffe wie Hate Speech. Was als Hate Speech diagnostiziert wird, kann ausgeschieden werden. Aber bitteschön, was ist Hate Speech? Dieser Begriff ist juristisch überhaupt nicht fassbar. Für manche ist es schon Hate Speech, wenn man sagt, dass der Islam in seinen offiziellen Dokumenten zur Gewaltanwendung auffordert. Was ist Hate Speech? Und noch etwas ist geschehen, indem man diese vermeintliche Reinigung des Internets quasi privaten Organisationen wie der Amadeus-Stiftung anvertraut. Da hat der Staat im Grunde genommen die Sache von den Gerichten wegverlagert hin zu Privatfirmen. Würden Gerichte das entscheiden, was eigentlich der ordentliche Weg wäre, dann könnte man ja dagegen klagen. Dann müsste es Prozesse geben. Nein, man hat es ausgelagert, größtenteils, hin zu Privatfirmen, die man mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ökonomisch unter Druck setzen kann. Ne? Wenn Sie denken, welche horrenden Strafen dort angedroht werden für den Fall, dass der Löschungsgehorsam nicht vorauseilend genug sein sollte. Und inzwischen hat sogar die FAZ berichtet von einer Untersuchung des Allensbacher Instituts, dass angesichts dieses Drucks, der von der Zivilreligion ausgeübt wird, sie hat das nicht Zivilreligion genannt, die FAZ, fast 75% der Bevölkerung sagen, dass sie sich nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit alles zu sagen, was sie denken. Deutschland 2020. Ich sage unseren jungen Leuten oft, dass es für uns vor 20 Jahren, als wir studiert, oder vor 40 Jahren, als wir studiert haben, undenkbar gewesen wäre, eine solche Enge des Meinungskorridors in der öffentlichen Debatte wahrzunehmen. Das ist völlig anders als die Zeit, in der wir jung gewesen sind, in der wir studiert haben. Und es ist heute viel mehr Mut erforderlich, für bestimmte Positionen einzutreten. Und da sagen uns einige Politiker, warum? Es gibt doch Meinungsfreiheit, es darf doch jeder alles sagen. Ja, aber um welchen Preis? Viele nur um den Preis der Ächtung, viele um den Preis der Beschneidung ihrer ökonomischen Existenz. Das ist unser Standort. Und das ist die Herausforderung, der wir uns als Christen gegenübersehen und vor der wir uns um Christi willen nicht mundtot machen lassen dürfen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Tage hier haben, dass wir gemeinsam Gottes Wort befragen können und darüber nachdenken. Wie reagieren wir darauf? Etwa auch im Hinblick auf bestimmte Einschränkungen der Grundrechte. Darauf werden wir morgen noch zu sprechen kommen. Und das führt uns nun zum dritten und letzten Punkt. Ein Blick auf den Gehorsamstest für die Gemeinde. Und für diesen Gehorsamstest möchte ich einen dieser Punkte herausnehmen. Einen dieser Schützlinge der Zivilreligion. Eines dieser Dogmen, für das die Zivilreligion so massiv eintritt. Und das ist das Thema der Homosexualität. Weil wir da auch wirklich, wie Sie sehen werden und wie Sie auch wahrscheinlich wissen, an bestimmten Punkten als evangelikale Bewegung momentan massiv gefordert sind. Ich habe nicht die Zeit, jetzt die exegetische Grundlage für die biblische Position zur Homosexualität im Einzelnen zu entfalten. Ich verweise Sie deswegen auf zwei Predigten über Römer 1, 18 bis 32, die ich vor einiger Zeit gehalten habe und die Sie auch über die Homepage unserer Gemeinde beg-hannover.de finden, im Predigtarchiv. Gehen Sie einfach unter Predigt rein, Römerbrief, und suchen Sie sich die entsprechenden Verse heraus. Dort finden Sie eine gründliche Exegese dieser einzelnen Verse. Ich kann Ihnen heute im Rahmen dieses Abendvortrags quasi nur die Ergebnisse mitteilen und ich bitte Sie darum, dass Sie das für sich noch einmal, vielleicht auch mit Hilfe dieser Predigten, gründlich studieren. Zunächst muss man sagen, der Römerbrief ist grundsätzlich antidiskriminierend. Also Sie wissen, discriminis, das kommt ja von dem Begriff unterscheiden eigentlich, was für sich genommen zunächst nochmal gar nichts Böses ist. Nur wenn ich unterscheide, um den einen abzulehnen, dann entsteht das Problem. Aber man muss sagen, der Römerbrief ist grundsätzlich antidiskriminierend. Denn der Römerbrief sagt ganz klar in Römer 3, Vers 22 am Ende, es ist kein Unterschied, also es wird nicht diskriminiert, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wenn ein Buch nicht diskriminierend ist, dann ist es die Bibel und hier in diesem Falle speziell der Römerbrief, in dem wir auch lesen, was Gottes Grundkonzept zum Umgang mit der Homosexualität ist. Und wenn wir zusammenfassen das Ergebnis dessen, was die Bibel sagt, auch in 1. Korinther 6, auch im Hinblick auf die Schöpfungsordnung in 1. Mose 1 und 2, dann kann man die biblische Anthropologie, also die biblische Lehre von Menschen, im Hinblick auf die Frage der Homosexualität folgendermaßen zusammenfassen. Erstens, Homosexualität ist in Gottes Augen Sünde. Zweitens, Homosexualität ist nicht eine natürliche Schöpfungsvariante, sondern stellt eine unnatürliche Fehlprägung dar. Und deshalb wird sie der Geschöpflichkeit und den wahren Bedürfnissen Menschen nicht gerecht. Und schließlich, C, Homosexualität ist weder eine Krankheit noch eine genetische Disposition, also noch eine genetische Festlegung, und folglich ist sie veränderbar. Das sind die drei Grundthesen der biblischen Anthropologie, der biblischen Lehre von Menschen im Hinblick auf die Homosexualität. Und ich will Sie nur auf eine einzige exegetische Beobachtung hinweisen, die Aussage von Römer 1 sehr schnell greifbar macht. Paulus vergleicht miteinander die Analogie von Götzendienst und praktizierter Homosexualität. Und er sagt, was bei beiden geschieht, im Prinzip das Gleiche. Nämlich in beiden Fällen, sowohl beim Götzendienst als auch bei der Homosexualität, wird Gottes Wille in sein Gegenteil verkehrt. Paulus macht deutlich diese Analogie, diese Parallele klar. Zum Götzendienst sagt er in Römer 1, 23, sie haben die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht mit dem Bild des sterblichen Menschen. Also anstatt Gott anzubeten, betet im Götzendienst der Mensch Bilder an, die er sich selber gemacht hat. Das ist die Vertauschung, die im Götzendienst geschieht. Und zur Homosexualität sagt Paulus mit einem ganz ähnlichen Begriff, Vers 26, dass diejenigen, die das praktizieren, als Männer oder als Frauen, den natürlichen Geschlechtsverkehr vertauscht haben mit dem unnatürlichen. Das heißt, sie haben die körperliche Vereinigung mit dem anderen Geschlecht ersetzt durch die Sexualität mit dem eigenen Geschlecht. Und wir haben in jedem Fall das gleiche Prinzip vorliegen, nämlich das Prinzip der Verkehrung, der Pervertierung, der ins Gegenteil Verkehrung des göttlichen Willens, der auf den Kopf gestellt wird. Statt den Schöpfer anzubeten, betet das Geschöpf das Geschöpfliche an. Statt sich dem Mann zuzuwenden, wendet sich die Frau der Frau zu. Und statt mit der Frau ein Leib zu werden, verkehrt der Mann mit dem Mann. Und darin liegt nach biblischer Bewertung ein Aufstand gegen die Schöpfungsordnung. Deshalb bezeichnet Paulus solches Verhalten in diesen Versen als unnatürlich, als widernatürlich. Er sagt, es ist wider die Natur. Es ist gegen das, was Gott mit der Schöpfung gegeben hat. Das ist auch der Punkt, den etwa der berühmte Theologe Karl Barth, der ja auch viel Problematisches geschrieben hat, in seiner Auseinandersetzung mit der Homosexualität immer besonders hervorgehoben hat. Barth hat das in seiner berühmten kirchlichen Dogmatik sehr, sehr deutlich und sehr plastisch beschrieben. Und lesen Sie sich das mal durch. Sie finden das auch auf meiner Homepage unter dem Bonusmaterial. Und wenn man das so liest, dann gewinnt man den Eindruck, wenn Karl Barth das heute so gesagt und geschrieben hätte, hätte er vielleicht schon fast mit einem Bein im Gefängnis gestanden. Also Karl Barth sagt dort zum Beispiel, Homosexualität ist eine letzte Konsequenz aus dieser Auflehnung des Menschen gegen Gott. Aus der Verkennung Gottes folgt die Verkennung des Menschen, folgt jene Humanität ohne den Mitmenschen, das Ideal einer frauenfreien Männlichkeit und einer männerfreien Weiblichkeit. Und Barth macht dann deutlich, dass Gott in seiner Schöpfungsordnung den Mann auf die Frau hin geschaffen hat und die Frau auf den Mann hin geschaffen hat. Und dass das Menschsein natürlicherweise auf diese gegenseitige Ergänzung angelegt ist. Und genau das sagt Paulus in Römer 1. Und nun stellen wir gegen die biblische Anthropologie zur Homosexualität, ich sage mal die zivilreligiöse Anthropologie. Und sie behauptet zu jedem dieser Punkte genau das Gegenteil. Homosexualität, sagt die Zivilreligion ist keine Sünde und bedarf keinesfalls der Vergebung. Das zweite, Homosexualität ist eine natürliche Variante menschlicher Sexualität und schöpfungsgemäß. Also schöpfungsgemäß sagen natürlich nur diejenigen, die voraussetzen, dass es einen Gott gibt und dass Gott mit der Konstitution des Menschen etwas zu tun hat. Die anderen lassen das schöpfungsgemäß weg. Aber diejenigen, die noch einen christlichen Anspruch erheben, sagen, es ist eine natürliche Variante menschlicher Sexualität und schöpfungsgemäß, also Gott gegeben. Sie kann das menschliche Bedürfnis nach Partnerschaft umfassend befriedigen und deshalb darf die Ehe nicht auf den Bund von Mann und Frau beschränkt bleiben, sondern muss auch zwischen Partnern desselben Geschlechts möglich sein. Stichwort Ehe für alle. Und schließlich C, homosexuelle Neigung ist weder veränderbar noch veränderungsbedürftig und deshalb sind Angebote zur Konversionshilfe abzulehnen und unter bestimmten Bedingungen auch unter Strafe zu stellen. Sie wissen, am 7. Mai 2020 wurde das Gesetz zum Schutz vor sogenannten Konversionsbehandlungen beschlossen. Dabei können Sie bis zu einem Jahr Gefängnis bekommen oder bis zu 30.000 Euro Geldstrafe, wenn Sie bestimmten Bestimmungen zuwiderhandeln. Wir kommen nochmal darauf. Man muss dazu sagen, dieses Gesetz ist innerhalb Europas bisher sonst nur noch auf Malta durchgesetzt worden, ja auch eine europäische Riesennation, und sonst nur bei uns. Und es symbolisiert natürlich eine starke Veränderung auch der Gesprächssituation, in der wir uns als Christen wiederfinden. Sie müssen sich Folgendes klar machen. Früher galten wir Christen mit unseren ethischen Positionen als altmodisch, zurückgeblieben, ein bisschen zu streng, seltsam, crazy. Viele haben das belächelt und sich darüber lustig gemacht. Heute hat sich die Lage völlig geändert. Heute gilt die christliche Ethik nicht mehr als altmodisch zurückgeblieben und belächelnswert, sondern sie gilt für viele Vertreter der Zivilreligion als gefährlich, als menschenverachtend, als diskriminierend. Das ist auch so ein Umschwung wie der, den Sie bei den Zitaten beobachten konnten. Der amerikanische Theologe Al Mohler hat es so formuliert: Zum ersten Mal in der Geschichte der westlichen Zivilisation scheint die Christenheit auf der negativen Seite der Moralität zu stellen. Früher hat man gesagt, nee, die sind Moralapostel, die sind übermoralisch, aber wir teilen das nicht, wir sind nicht so übertrieben. Aber jetzt hat sich das Ganze umgekehrt, ja? Wir werden nicht einfach als Moralisten angesehen, sondern Christen werden inzwischen, wenn sie zu denselben Werten wie damals stehen, eines moralischen Defizits beschuldigt. Solch eine radikale Wende, schreibt Mohler, hat meines Erachtens keine Parallele in der Geschichte der Moral. Was vorher als unmoralisch verstanden wurde, wie zum Beispiel die Befürwortung von Homosexualität, wird nun als moralischer Wert gefeiert. Das ist diese totale Umkehrung, von der Paulus in Römer 1 spricht. Und das hat Folgen für uns. Das ist ja keine Frage der Theorie, die einen sehen es eben so und die anderen sehen es so, sondern dadurch entsteht natürlich Druck auf die Christen und ihre Verkündigung. Und wir beobachten, dass selbst Theologen und Organisationen, die eigentlich zu den Evangelikalen gehören oder gehörten, diesem Druck nachgeben und zunehmend biblische Positionen, die die Gemeinde Jesu über Jahrtausende hinweg vertreten hat, aufgeben. Als ein Beispiel möchte ich nur an das theologische Erdbeben in Baden-Württemberg erinnern im Mai letzten Jahres. Als Mitglieder der pietistischen Synodalgruppe Lebendige Gemeinde mit ihren Stimmen ein neues Kirchengesetz ermöglichten. Und nach diesem neuen Kirchengesetz sind jetzt offizielle Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare auch in der Württembergischen Landeskirche möglich. Das war vorher nicht möglich. Und es konnte nur durchgesetzt werden, weil auch nicht wenige Mitglieder der pietistischen Synodalgruppe dieses erstmalig mitgestützt haben. Und vielleicht haben Sie auch mitbekommen, ein weiteres Indiz, dass vor wenigen Wochen ein Buch des Chefarztes der Klinik Hohe Mark in Oberursel erschienen ist, die ja bei vielen immer noch als eine christlich ausgerichtete Klinik für psychische Krankheiten gilt. Auch gelegentlich ist der Martin Grabe, das ist dieser Direktor der Klinik Hohe Mark, dieser Chefarzt, im Bibel-TV zu sehen. Das Buch trägt den Titel Homosexualität und christlicher Glaube, ein Beziehungsdrama. Erschienen in der Franke-Buchhandlung. Und wofür Grabe dort eintritt, ist, dass auch evangelikale Gemeinden die Ehe für alle endlich bejahen sollen, dass auch evangelikale gemeinkirchliche Trauungen homosexuell endlich durchführen sollen. Natürlich kennt auch Grabe, der, soweit ich es weiß, aus brüdergemeindlichen Kreisen kommt, Römer 1. Aber er verfälscht die Bedeutung von Römer 1 und verdreht, Sie können das hier ausführlich nachlesen, auf abenteuerliche Weise den Sinn dessen, was Paulus sagt. Er behauptet nämlich, und da gibt es etliche Vorläufer in der Bibelkritik, die das ähnlich gesagt haben, nein, in Römer 1 wendet Paulus sich nicht grundsätzlich gegen homosexuelle Praxis, sondern er wendet sich nur gegen Promiskuität. Also gegen zu viele Partner, gegen Untreue, die mit Homosexualität verbunden sein kann. Aber Paulus will, so behauptet dieser Mediziner allen Ernstes, keine grundsätzliche Aussage zur Homosexualität in Römer 1 machen. Und man muss sagen, im Ergebnis unterstützt Grabe alle drei Punkte des zivilreligiösen Menschenbildes. Homosexualität ist keine Sünde, Homosexualität ist eine natürliche Variante. Homosexualität ist weder veränderbar noch veränderungsbedürftig. Und diese ganze Entwicklung zeigt, wie sehr die Gemeinde Jesu, Gesellschaft 2020, herausgefordert ist, eine biblische Antwort auf diese bedrängende Frage zu geben. Wie können wir als Gemeinde Jesu Christi, als die Kirche des Herrn, Sie wissen, im Neuen Testament ist das ein und derselbe Begriff, Ekklesia, das kann man als Gemeinde oder als Kirche übersetzen, meint dasselbe. Wie können wir unter diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen das biblische Menschenbild ehren? Wie können wir unter diesem Druck das biblische Menschenbild treu auf die Situation anwenden? Und wie können wir in dem, und darum geht es ja vor allem, den Schöpfer selbst ehren, der uns nach diesem Konzept gemacht hat? Und der uns dieses Konzept in seinem Wort verbindlich offenbart hat. Verstehen Sie, es geht hier überhaupt nicht um stures Prinzipienreiten. Es geht hier nicht darum, mit letzter Verzweiflung noch irgendwelche alten moralischen Hüte vor dem Verfaulen zu bewahren. Sondern es geht im Kern um unsere Liebe zu Gott. Und auch um unsere Liebe zu unseren Zeitgenossen. Denn wenn Gottes Wort die Wahrheit sagt, dann nimmt jeder Mensch Schaden, der diese Schöpfungsordnung verachtet und deshalb auch den Schöpfer missachtet. Römer 1, Vers 26 sagt das ganz deutlich. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, also als Folge ihres Ungehorsams, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleichermaßen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde. Und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Es geht nicht um sture Prinzipien, es geht um die Ehre des Herrn und es geht auch um das Wohl unserer Zeitgenossen. Psalm 119, Vers 9 sagt zu Recht, wie wird ein Jüngling seinen Wandel rein gestalten? Und die Antwort heißt, wenn er ihn führt nach deinem Wort. Es hat große Konsequenzen für unsere Gesamtexistenz, ob wir im Einklang mit Gottes Wort leben oder im Kampf gegen Gottes Wort. Und deswegen müssen wir jetzt, und das ist der letzte Abschnitt, klären, was bedeutet das für die Kirche Jesu Christi, für die Gemeinde Jesu in ihrer Verantwortung gegenüber homosexuellen Zeitgenossen? Das ist die letzte Frage, die wir jetzt klären müssen, der Gehorsamstest. Also, was bedeutet angesichts der gegenwärtigen geistigen Lage, die wir beschrieben haben, als Skizze natürlich nur, und angesichts des biblischen Befundes, den wir zusammengefasst haben, was bedeutet nun Gehorsam in Liebe zu Gott und unseren Zeitgenossen und worin besteht die biblisch definierte Verantwortung der Gemeinde Jesu Christi gegenüber unseren homosexuellen Zeitgenossen? Was ist unser Auftrag? Wir wollen versuchen, das in drei Punkten zu bündeln. Erstens, die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Gut, in dem Fall gendern wir mal und sagen, und die Sünderin. Die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Durchgängig werden Sie im Neuen Testament lesen, dass die Gemeinde sich versteht als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder, die alle beständig auf die Vergebung von Jesus angewiesen bleiben und im Vaterunser täglich darum bitten. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, er hat euch aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und wir bleiben angewiesen auf diese Vergebung. Die Gemeinde Jesu versteht sich nicht als moralische Elitetruppe, sondern als eine Gemeinschaft von Leuten, denen sehr viel Schmutz abgewaschen worden ist, wie Paulus in 1. Korinther 6 schreibt. Egal welche Art von Schmutz, in welchem Bereich, sichtbarer, weniger sichtbar. Und deshalb empfängt die Gemeinde Jesu von ihrem Herrn den Auftrag, auch anderen Sündern mit seiner Liebe zu begegnen und sie nicht menschlich zu verurteilen. Zumal die Gemeinde weiß, dass Homosexualität nur eine von vielen Sünden ist. Schauen Sie sich mal den beispielhaften Katalog an, den Paulus am Ende von Römer 1 entfaltet. Zählen Sie mal, wie viele andere Sünden da noch genannt werden. Die meisten von denen haben nichts mit Sexualität zu tun. Eine von vielen. Aber eine, die besonders krass in das Innere des Menschen eingreift. Aber Sünde ist Sünde. Und deswegen liebt die Gemeinde Jesu den Sünder, weil sie sich weiß als all in Gemeinschaft begnadigter Sünder. Deswegen hat Jesus den Pharisäer in Lukas 18 in diesem Gleichnis als ein abschreckendes Beispiel gezeichnet. Die Gemeinde hat ihren Platz immer an der Seite des Zöllners. Das ist das Erste. Und wir müssen immer wieder bereit sein. Das ist auch die Frage, die sich in unserer seelsorgerlichen Verantwortung stellt. Sind wir wirklich willens, uns in dieser Weise mit auf die Sünderbank zu setzen? Sind wir wirklich bereit zu sagen, du, ich bin nicht besser als du. Aber ich lebe von derselben Vergebung, die ich dir von Christus her anbieten darf. Das ist das Erste. Verstehen Sie, wer seine eigene Sünde ernst nimmt, der will doch auch seinen Nächsten davor schützen. Und diese Haltung soll die Art und Weise auch prägen, wie wir Homosexuellen begegnen als Gemeinde. Dass wir uns um eine respektvolle, liebevolle Kommunikation mit unseren homosexuellen Zeitgenossen bemühen. Und dass wir wirklich von Herzen und nicht nur so formal, weil man das eben höflicherweise so macht, dass wir wirklich von Herzen auf die Unantastbarkeit seiner Würde als Mensch achten. Gerade deshalb versuchen wir ja ehrlich seine Situation im Licht von Gottes Wort zu verstehen. Und ihn eben nicht durch eigene Vorurteile abzulehnen, weil uns das persönlich möglicherweise nicht gefällt. Nein, es geht darum, dass wir ihm helfen, seine Situation im Licht von Gottes Wort zu verstehen. Ihm helfen zu verstehen, wie Gottes Wort Homosexualität bewertet. Und das haben wir bei Paulus gesehen. Es ist eine sündige Neigung, die aus dem Herzen des Menschen kommt. Wie andere sündige Neigungen auch. Eine sündige Neigung, die dem Willen Gottes entgegensteht, die nicht erst im Vollzug beginnt, sondern wie alle anderen Sünden auch im Herzen beginnt. Die Geldgier beginnt im Herzen, der Ehebruch beginnt im Herzen. Der Stolz beginnt im Herzen. Die homosexuelle Begierde beginnt im Herzen. Und das müssen wir deutlich machen. Es steht dem Willen Gottes entgegen. Es rebelliert gegen die Schöpfungsordnung. Und es verunehrt, wie jede andere Sünde, Gott selbst. Die Sünde verunehrt Gott und schadet sowohl dem, der sie begeht, als auch dem, an dem sie begangen wird. Diese ehrliche Diagnose schuldet die Gemeinde Jesu auch den Homosexuellen. Sie müssen erfahren, was nach Gottes Maßstab und nur Gottes Maßstab zählt. Nur Gott kann sagen, wer der Mensch ist, den er erschaffen hat. Er muss erfahren, der Homosexuelle, was nach Gottes Maßstab Sünde ist. Er muss verstehen, wie Gott diese Sünde bewertet. Und dass durch Gottes Erbarmen jede Sünde vergeben werden kann. Gott will ja dem Sünder vergeben. Das ist ja unsere Hoffnung. Wenn Gott das nicht wollte, hätte keiner von uns den Hauch einer Chance. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Zusammenhang, dass Gott ja vergeben will und dass deswegen Sündenerkenntnis letztlich eine Erleichterung für den Sünder darstellt, in seinem Buch Gemeinsames Leben so ausgedrückt. Bonhoeffer schreibt: Du brauchst dich selbst nicht mehr zu belügen, als wärest du ohne Sünde. Bonhoeffer sagt das generell in Bezug auf Sünde, jetzt nicht in Bezug auf eine spezielle. Du brauchst dich selbst nicht mehr zu belügen, als wärest du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür. Denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Zitat Ende. Dietrich Bonhoeffer. Und damit macht Bonhoeffer deutlich, Gottes Liebe ist eben nicht billig. Sie ist nicht billig, wie das oftmals in den aalglatten Parolen von Kirchenfunktionären dargestellt wird. Um noch einmal Herrn Bedford Strom zu zitieren in seiner Attacke gegen unseren Bruder Olaf Latzel, den Bremer Pastor, der das biblische Menschenbild verteidigt hatte. Dagegen hat dann der oberste EKD-Repräsentant folgende Behauptung aufgestellt, Zitat, Jesus steht für eine radikale Menschenliebe, hat er im Spiegel gesagt. Diese radikale Menschenliebe ist das genaue Gegenteil der Intoleranz, die aus den Worten von Olaf Latzel spricht. Nun, das ist ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Was Bedford Strom mit radikaler Menschenliebe meint, ist die totale Unterwerfung unter den Zeitgeist und die Zivilreligion. Und in diesen Worten predigt Bedford Strom genau das Gegenteil von dem, was Jesus gepredigt hat. Keiner hat die Sünde so klar benannt wie Jesus. Keiner hat die Folgen der Sünde so drastisch beschrieben wie Jesus. Niemand hat die Hölle so oft beim Namen genannt wie Jesus. Keiner hat die bleibende Geltung von Gottes Schöpfungsordnung so eindeutig bestätigt und eingefordert wie Jesus. Seine radikale Menschenliebe gipfelte darin, dass er die Strafe auf sich genommen hat, die wir für unser falsches Leben verdient gehabt hätten. Darin gipfelte seine radikale Menschenliebe und hatte nichts damit zu tun, den Sünder einfach zu rechtfertigen, zu entschuldigen, in dem, was er im Aufruhr gegen Gottes Schöpfungsordnung tut. Wer aber weiß, was er selbst Jesus verdankt, und jeder echte Christ weiß das. Jeder echte Christ weiß das, dass Jesus mich aus der totalen Verlorenheit herausgeholt hat. Und wenn er mir seine Vergebung nicht geschenkt hätte, dann wäre ich schnurstracks auf dem Weg in die Hölle. Das ist keine Übertreibung, das ist einfach eine nüchterne biblische Grundtatsache. So, und wer weiß, was er Jesus verdankt, der wird doch auch anderen Sündern wohl behutsam mit Demut begegnen. Gerade dann, wenn er sie mit Gottes Diagnose konfrontieren muss. Weil es ihnen ja nichts hilft, in ihrer Sünde stecken zu bleiben. Ich hatte neulich in einer komplizierten Frage, was ihr Seelsorge angehen kann, Menschen zu raten. Und ich habe gesagt, wissen Sie, sage Ihnen das wirklich nicht gerne. Und es klingt wahnsinnig hart, was ich Ihnen sagen muss. Aber ich würde an Ihnen schuldig werden, wenn ich Ihnen das nicht sagte. Denn es hilft Ihnen nicht, wenn ich Ihnen etwas sage, was für Sie leicht annehmbar ist, aber was nicht dem Wort Gottes entspricht. Es wird Ihnen nichts helfen. Und diese Person hat das sehr gut verstanden und sich sehr für diese Deutlichkeit auch bedankt. Liebe zum Sünder erfordert, die Wahrheit in Liebe zu sagen, Epheser 4,15. Und bitte, die Wahrheit in Liebe zu sagen, bedeutet gerade keinen seelischen Druck auszuüben oder gar menschlichen Zwang. Wir konfrontieren mit einer Diagnose Gottes in aller Behutsamkeit. Aber wir können das, weil die Liebe alles hofft, 1. Korinther 13, und darum auch den Homosexuellen unter der göttlichen Verheißung sieht, nämlich dass Jesu Vergebung sein Leben heilsam verändern will. Und deshalb schulden wir ihm das Zeugnis des Evangeliums. Das zuallererst. Aber das Zeugnis des Evangeliums hat auch von Sünde zu reden und vom biblischen Menschenbild. Auch das schulden wir ihm. Wie sonst soll der homosexuell praktizierende oder empfindende seine Position vor Gott realistisch erkennen können? Wie, wenn wir ihm das göttliche Konzept, den göttlichen Maßstab verschweigen würden? Das ist die erste Verantwortung der Gemeinde Jesu gegenüber den Homosexuellen. Die Gemeinde Jesu liebt den Sünder. Und das ist keine billige Liebe, sondern eine teure Liebe. Und dann unsere zweite Verantwortung. Die Gemeinde Jesu lehrt Gottes Schöpfungsordnung. Und diese Aufgabe hat die Gemeinde nach innen und nach außen wahrzunehmen. Das heißt, gegenüber dem Staat und gegenüber dem Einzelnen, gegenüber den Christen wie gegenüber den Nichtchristen. Das ist nicht eine Sache, die wir hinter geschlossenen Vorhängen in unseren Katakomben unter uns ausmachen dürfen nur. Wir schulden dieses Zeugnis auch der Welt, auch dem Staat. Und zu dieser Verantwortung gehört eine schicksalhafte Verpflichtung gegenüber der jungen Generation. Auf sie richtet sich ja mit besonderer Wucht das Umerziehungsinteresse der Zivilreligion. Niemand ist diesem Trommelfeuer so massiv ausgesetzt wie die junge Generation. Und deshalb versuchen viele Politiker so früh wie möglich an die Seelen der Kinder heranzukommen. Zum Beispiel durch Sexualfrüherziehung. Und deshalb wollen Genderstrategen ja die Mütter auch so schnell wie möglich aus dem Haus treiben und die Kinder so bald wie möglich unter ihre Fittiche bekommen. Stichwort Lufthoheit über den Kinderbetten. Und deshalb Ihr Lieben, müssen wir als Gemeinden auch die Eltern darin unterstützen, Gottes Schöpfungsordnung vorzuleben, Gottes Schöpfungsordnung zu lehren, Gottes Schöpfungsordnung zu erklären. Das ist Auslegung des Ratschlusses Gottes, das schulden wir den uns Anvertrauten mit Kindern Jesu Christi. Und das ist nichts, was wir auf einer Sonderliste für Spezialveranstaltungen verstecken dürften. Und es gibt dafür eine wertvolle katechetische Hilfe, die ich Ihnen sehr zur Lektüre empfehle. Das sogenannte Nashville Statement, die Nashville-Erklärung vom August 2017. Dazu finden Sie auch etwas unter dem Bonusmaterial auf meiner Homepage. Die Nashville-Erklärung ist eine Verteidigung der biblischen Sexualethik gegen die aktuellen Angriffe. Und sie ist von Theologen aus dem Umfeld, unter anderem von John MacArthur, entwickelt worden und liegt auch in einer guten deutschen Übersetzung vor. Ich empfehle Ihnen sehr, das etwa auch mal in einem Gesprächskreis in Ihrer Gemeinde zu lesen. Dort wird nochmal betont, Gott hat seiner Schöpfung eine binäre Grundstruktur gegeben, also Mann und Frau. Mann und Frau, Gott schuf sie als Mann und Frau und nicht 60 verschiedene sexuelle Identitäten. Und weiter macht das Nashville Statement deutlich, unsere Identität ist untrennbar mit unserem biologischen Geschlecht verbunden. Und Gottes Schöpfungsordnung lehrt ferner, dass die geschlechtliche Gemeinschaft ihren von Gott bestimmten Ort ausschließlich in der Ehe hat, die zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit geschlossen wird. Kommen wir zum letzten Punkt. Zwei große Verantwortlichkeiten der Gemeinde Jesu haben wir bereits benannt. Die Gemeinde Jesu liebt den Sünder und die Gemeinde Jesu lehrt die Schöpfungsordnung. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wahrscheinlich auch zu dem in der heutigen Situation umkämpftesten. Wir stehen vor der Frage, ob und wie die Gemeinde Jesu etwas dazu beitragen kann, homosexuell empfindenden Menschen, die diese Sünde erkannt haben, und die davon loskommen wollen, auf ihrem Weg zu helfen. Und das ist unsere letzte Aufgabenbeschreibung. Drittens, die Gemeinde Jesu leistet behutsame, transparente, also durchsichtige, offene Hilfe für den Einzelnen. Das müssen wir jetzt erklären. Die Gemeinde Jesu leistet behutsame und transparente Hilfe für den Einzelnen. Auch die ersten beiden Punkte sind ja schon sehr konkret. Von Sünder zu sprechen. Das ist schon sehr konkret. Die Solidarität der begnadigten Zöllner zu leben. Liebevoll mit Gottes Wort zu informieren. Klar mit Gottes Diagnose zu konfrontieren, sodass der andere es auch hören kann. Und dann die Vergebung des Evangeliums im Namen Jesu dem anderen zuzusprechen, der seine Sünde unter Jesu Kreuz gebracht hat. Das ist alles sehr konkret. Das ist Balsam für ein wundes Gewissen. Aber dass ein Gewissen wund wird und seine Schuld gegen Gott wirklich erkennt und bereut, das kann kein Mensch bei einem anderen bewirken. Nicht nur, wenn es sich um die Not der Homosexualität handelt. Das kann kein Mensch bei einem anderen bewirken, sondern nur Gott selbst. Das wissen Sie, wenn Sie an die Menschen denken, um die Sie sich schon seit Jahren bemühen, denen Sie seit Jahren versuchen, in geduldigen Gesprächen zu erklären, warum Sie Jesus brauchen. Und Sie haben den Eindruck, Sie reden immer nur gegen eine Wand. Nur Gott selbst. Aber wenn das geschieht und wo das geschieht, da kann einer wieder sicheren Grund für sein Leben finden. Und die Bibel sagt sehr klar, wie wir einander beistehen sollen. Galater 6, Vers 1, nämlich im Geist der Sanftmut. Das meint behutsame Hilfe. Also im Geist der Sanftmut, Galater 6, Vers 1. Das heißt, ohne jeden menschlichen Zwang und ohne jeden menschlichen Druck. Und das sagt die Gemeinde Jesu nicht erst, seitdem der Staat ein Konversionsverbotsgesetz erlassen hat. Sondern das gehört zum Wesen christlicher Seelsorge seit ihren Ursprüngen. Der Galaterbrief ist eines der jüngsten Dokumente des Neuen Testaments. Das gilt immer, egal um welche Frage es sich dreht. Seelsorgerliche Hilfe kann und darf niemandem aufgenötigt werden. Sondern seelsorgerliche Hilfe kann nur von der einen Seite erbeten und auf der anderen Seite angeboten werden. Und deswegen ist die Seelsorge der wahren Kirche Jesu Christi immer keusch. Die Seelsorge der Sekten kann zudringlich und übergriffig werden. Die Seelsorge der wahren Gemeinde Jesu ist immer keusch. Das hat Martin Luther viel deutlicher gesagt als jedes Konversionsverbotsgesetz. Luther hat das zum Beispiel in seinen berühmten Invocavit-Predigten betont. als einige Schwärmer aus seinem Umfeld die Menschen durch Druck dazu drängen wollten, der biblischen Wahrheit zu folgen. Durch Druck dazu drängen wollten, das alte katholische System vollends quasi mit Hände zupackender Gewalt zu entfernen. Da bremste Luther sie aus und sagte, ihr müsst überzeugen durch das Wort. Und er formulierte hier diese berühmten Sätze, beziehungsweise diesen berühmten Kernsatz, ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Das gilt auch für die Seelsorge, das gilt für die Evangelisation. Wir dürfen niemals zudringlich werden. Wir dürfen niemals versuchen, seelischen Druck auszuüben oder emotionale Vereinnahmung zu betreiben. Die entscheidende Überzeugung kann immer nur der Heilige Geist bewirken. Das gilt für jede Überführung von Sünde, das gilt für jede Bekehrung. Und wir können dem nicht nachhelfen, liebe Geschwister, so gern wir das manchmal wollten. Unsere Verantwortung besteht darin, das zu tun, womit Gott uns beauftragt hat. Und das heißt, seine Wahrheit, die er uns in der Bibel offenbart, klar und liebevoll auszurichten. Das ist unser Amt, nicht mehr und nicht weniger. Und genau darin gründet die Transparenz unserer Seelsorge. Dass sie zunächst mal eingebunden ist in die gesamte Verkündigung der Gemeinde. Schauen Sie, wer die Seelsorge der Gemeinde aufsucht, der kann vorher wissen, was sie zu diesen Themen predigt. Jeder kann ganz genau wissen, welches Konzept unsere Gemeinde zum Thema Ehe oder Scheidung oder Sexualität oder Homosexualität vertritt. Das ist transparent. Wir leben als Gemeinde Jesu mit unserer Verkündigung in der Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Türen. So, dadurch ist die Transparenz schon mal gewährleistet. Und beispielsweise, wenn die Kirche Jesu Christi predigt, und sie muss das predigen, dass Abtreibung die Tötung eines Menschenlebens bedeutet, dann wird sie niemals in der Seelsorge zur Abtreibung raten können. Und eine Kirche, die mit Römer 1 predigt, dass Homosexualität Sünde ist, wird niemals homosexuelle Lebensgemeinschaften unter Gottes Segen stellen. Also die Transparenz unserer Seelsorge gründet in der Deutlichkeit unserer Verkündigung. Wie ist nun von daher, und das müssen wir wissen, das sogenannte Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlung einzuordnen, das der Bundestag vor einigen Wochen im Mai beschlossen hat? Sie müssen wissen schon, der Begriff ist sehr unscharf. Konversionsgesetz, das heißt eigentlich Umkehrung. Manche verwenden in der Theologie auch den Begriff Konversion für Bekehrung. Aber keiner kann genau definieren, was in diesem Zusammenhang Konversionsbehandlungen umfasst. Das ist auch in dem Gesetz nicht wirklich definiert. Durch die öffentliche Debatte geisterte ja immer wieder diese Idee von Elektroschocks, mit denen Menschen behandelt worden seien. Aber die Evangelische Allianz, sie hat eine sehr gute Presseerklärung zu diesem Vorgang abgegeben. Die Deutsche Evangelische Allianz hat in ihrer Presseerklärung zu Recht gesagt, dass in den letzten 30 Jahren in Deutschland niemand mit Elektroschocks therapiert wurde. Ich kenne niemanden, Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber was bedeutet es dann, wenn Konversionsbehandlungen bei Minderjährigen generell verboten sind und bei Volljährigen dann strafbar, wenn sie durch Zwang, Drohung oder Täuschung geschahen? Das Gesetz verbietet wörtlich, Zitat, alle am Menschen durchgeführten Behandlungen, die auf die Veränderungen oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind. Noch sehr unklar diese Formulierung. Im Beratungsverfahren haben einige Lobbyisten versucht, die Maschen noch enger zu ziehen und etwa den Begriff Behandlungen durch Maßnahmen zu ersetzen. Und das ist ihnen, dem Herrn sei Dank, nicht gelungen. Also dann hätte es geheißen, das Gesetz verbietet alle am Menschen durchgeführten Maßnahmen, die auf die Veränderung der sexuellen Orientierung zielen. Die Deutsche Allianz hat das so kommentiert, Zitat, da Behandlung ein medizinischer Terminus ist, bleibt so das Verbot auf Therapien beschränkt, während Maßnahmen die Verkündigung, die Seelsorge und den Bildungsbereich eingeschlossen hätten. Nun wurde nur der ursprüngliche Begriff, also Behandlung, im Gesetz verankert. Das ist eine gute Nachricht, weil damit die Religionsfreiheit gewahrt bleibt und die Verkündigung und Seelsorge nicht unter das Gebot fallen, wie mehrere Experten ausgeführt haben. Dazu gehört auch die weiterhin bestehende Freiheit, die Meinung zu vertreten, dass gelebte Homosexualität Sünde ist. Zitat Ende. Der Gesundheitsminister, der ja selbst als bekennender Homosexueller in der Öffentlichkeit auftritt, hat kürzlich mit seinem Lebenspartner zusammen wieder eine große Villa in Berlin bezogen, sehr medienwirksam. Der Gesundheitsminister hat sinngemäß vor allem auf die symbolische und psychologische Wirkung dieses Gesetzes hingewiesen, die auch beabsichtigt sei. Unfreundlicher formuliert könnte man sagen, das Konversionsverbotsgesetz ist ein Propagandagesetz. Es ist ein Propagandagesetz, das in der Wahrnehmung, nicht im Wortlaut, deswegen ist es ja wichtig, dass wir den Wortlaut kennen als Christen, aber dass in der Wahrnehmung die christliche Sexualität, welche die Kirche Jesu Christi seit 2000 Jahren predigt, unter Verdacht stellt. Dieses Gesetz stellt die christliche Sexualethik in der Wahrnehmung unter Verdacht. Und umso wichtiger ist es, auf jenen Abschnitt der offiziellen Begründung zu verweisen, der ausdrücklich Folgendes festhält. Diesen Abschnitt müssen wir kennen, diesen Abschnitt müssen wir gegebenenfalls in den entsprechenden Diskussionen zitieren können. Gehört zum offiziellen Text. Da heißt es, seelsorgerische oder psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen Sexualität, mit der eigenen sexuellen Orientierung zum Gegenstand haben, stellen daher regelmäßig keine Konversionsbehandlungen dar. Also wenn jemand Sie wegen einer Predigt kritisiert, zitieren Sie dieses offizielle Statement, das im Zusammenhang mit diesem Gesetz formuliert und verabschiedet wurde. Gut, dass es dasteht. Ich sage es nochmal. Seelsorgerische oder psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung zum Gegenstand haben, stellen daher regelmäßig keine Konversionsbehandlung dar. Aber wir verstehen das auch. Je mehr sprachliche Nebelkerzen in der öffentlichen Debatte abgeschossen werden und für Verunsicherung sorgen, umso deutlicher und präziser muss die Gemeinde Jesu Christi Gottes Wahrheit bekennen und lehren. Wir sind Gott dankbar, dass dieses Gesetz nicht so radikal geworden ist, wie das einige Lobbyisten erhofft hatten. Man kann das an den Dokumenten verfolgen, dass bis zuletzt der Bundesrat versucht hat, noch Verschärfungsvorschläge in dieses Gesetz hineinzuflicken, weil dort die politischen Mehrheiten noch ein bisschen anders verteilt sind. Es ist dem Herrn sei Dank nicht gelungen bislang. Aber selbst wenn das geschehen wäre, dürfte die Gemeinde Jesu Christi die Wahrheit ihres Herrn niemals verschweigen. Unter keinen Umständen. Liebe Geschwister, wir schulden der Welt die ganze Wahrheit. Wir schulden unserem Herrn das ganze Bekenntnis zu seiner Schöpfungsordnung. Und wir schulden es unseren Glaubensgeschwistern, die Rat und Hilfe auch an diesem Punkt suchen, dass wir ihnen geduldig zur Seite stehen. Viele Lebensberichte von Betroffenen machen deutlich, dass es oftmals ein langer, langer Weg ist, um die Folgen dieser Bindung zu lösen, als die viele ihre Homosexualität wahrgenommen haben. Wir können festhalten, dass der medizinische Befund inzwischen sehr deutlich zeigt, dass Homosexualität nicht genetisch bedingt ist, wie er immer wieder behauptet wurde. Auch dazu finden Sie auf meiner Homepage entsprechende Literatur, die aktuell gültige Studien dokumentiert. Ich verweise vor allem auf den Artikel von Johann Hesse vom Gemeindehilfsbund. Also es ist wirklich unter seriösen Medizinern nicht mehr disputabel, dass Homosexualität nicht genetisch bedingt ist. Das kann man eindeutig so sagen. Wurde ja lange Zeit immer wieder anders behauptet. Dagegen gibt es deutliche Hinweise dafür, dass Einflussfaktoren in der frühen Kindheitsentwicklung homosexuelle Prägungen begünstigen können. Ja, die biblische Bewertung als Sünde erklärt ja noch nicht, wie es im Einzelfall zu bestimmten Empfindungen und Verhaltensmustern gekommen ist. Das liegt ja nochmal auf einer anderen Ebene. Das eine ist die Bewertung als Sünde, aber das andere ist die Frage, wie kann es dazu gekommen sein? Und wenn zum Beispiel dem Jungen für eine stabile seelische Entwicklung die Annahme und die Liebe seines Vaters gefehlt hat, was oft der Fall ist, was häufiger berichtet wird, dann ist das ein zu beachtender Punkt. Und solche entwicklungspsychologischen Aspekte können in manchen Fällen eine seelsorgerliche Hilfe sein, um sündige Prägungen zu verstehen und im Vertrauen auf Gottes Beistand abzulegen und zu überwinden. Das ändert aber nichts daran, dass sie von der Bibel her Sünde sind. Nicht wenige Betroffene werden dadurch angefochten, dass die Überwindung dieser Prägung eben oft zu mühsam ist. Und sie machen die Erfahrung, dass bestimmte Empfindungen immer wieder hochkommen. Klammer auf, das gilt für andere Sünden bekanntlich auch. So mancher, der am Gelde hängt, hat das dem Herrn gebracht und sagt, diese Gier greift immer wieder nach mir. Oder jemand, der wie ein Sklave seines Stolzes ist oder seiner Menschenfurcht oder seiner Geltungssucht. Wie oft hat jemand gesagt, ich bitte den Herrn, dass er es mir wegnimmt und ich freue mich über kleine Fortschritte und ich merke doch immer wieder, wie es nach mir greift. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Sünde der Homosexualität. Das ist so, das wird von vielen auch so bekannt. Und ich empfehle sehr, um diesen Zusammenhang zu verstehen, das Buch von Sebastian Weber, ist unter einem Pseudonym geschrieben, ist Veränderung möglich? Erfahrung eines ehemaligen Homosexuellen, ist Veränderung möglich? Wolfgang Bühne wird einige Exemplare dieses wertvollen kleinen Büchleins, das mit 1,90 viel zu preiswert ist, aber ich empfehle Ihnen sehr, das zu lesen. Sie werden einen guten Einblick auf relativ wenigen Seiten, rund 60 Seiten sind es, bekommen, diese Not und zugleich das mutmachende Zeugnis eines Betroffenen, der nichts beschönigt, der auch von diesem oftmals sehr langen Weg spricht, den er selber nehmen musste. Aber es gibt eine Ermutigung, die wir solchen Geschwistern vom Neuen Testament her zeigen können. Wer sich zu Jesus bekehrt hat und wer dabei seine Schuld vor Gott gebracht hat und bereut hat, der durchläuft diese Situation fortan im Schutzraum von 2. Korinther 5, Vers 17. Und dieser Schutzraum besteht aus folgender Wahrheit. Paulus schreibt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine Kainäktisis. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die bekanntere Übersetzung lautet, siehe, es ist alles neu geworden. Das steht aber im griechischen Grundtext dort nicht. Dort steht wirklich, siehe, Neues ist geworden. Ja, es ist wirklich Neues geworden. Was ist neu geworden? Vergebung der Schuld. Ich darf mich Gottes Kind nennen. Ich habe das Bürgerrecht im Himmel. Ich darf jeden Tag unter dem Schutz meines Herrn, unter der Begleitung des Heiligen Geistes leben. Das ist neu geworden. Einsicht in meine Sündhaftigkeit. Die Sünde ist sündig geworden. Das ist neu geworden. Und in diesem Schutzraum darf ich nun auch mit dem, was mir noch anhängt, vor Christus leben. Und immer wieder neu um seine Hilfe und seine Erbarmen bitten. Solche Leute hatte Paulus im Blick. Als er die Korinther dann erinnerte, aus was für einem Leben viele von ihnen gekommen waren, in dieser anrüchigen Hafenstadt. Aber das gibt es nicht nur in anrüchigen Hafenstädten, das gibt es auch in verträumten Erzgebirgsdörfern, unterstelle ich jetzt mal. 1. Korinther 6, Abvers 9, da schreibt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und die Begriffe, die hier stehen, Lustknabe und Knabenschänder, zwei griechische Begriffe, oder Weichlinge und Knabenschänder, die beschreiben im Griechischen eindeutig homosexuelle Protagonisten. Der eine Begriff beschreibt mehr den passiven und der andere mehr den aktiven Teil. Und Paulus sagt, ihr wart auch so. Aber Jesus hat euch rausgeholt, genauso wie er mich rausgeholt hat, und hat euch vergeben, so wie er jeden von uns aus seinem alten Leben, und sei es noch so behütet gewesen, herausgeholt hat. Das ist die Basis. Und auf dieser Basis sind wir dann gerüstet, um mit den Restbeständen des alten Adams umzugehen, die auch den Christen noch bedrängen. Und von diesen Restbeständen schreibt Paulus den Christen dann in Römer 6, Vers 12. Das ist die letzte Bibelstelle, die wir uns noch anschauen wollen. Römer 6, ab Vers 12. Und als mir klar wurde, dass genau hier auch das Problem des Homosexuellen beschrieben wird, habe ich gedacht, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Da spricht Paulus von Begierden. Vers 12, er schreibt das Christen. Er sagt, Römer 6, Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen am sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und gebt eure Glieder hin Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus spricht hier von diesen Begierden, von den Restbeständen aus dem alten Leben, die auch der Christ in sein neues Leben noch mit hineinnimmt. Und das hatte ich zeigen wollen mit dieser Skizze. Es gibt eine Schnittmenge zwischen dem alten Menschen, der wir waren, und dem neuen Menschen, die wir sind. Und in diese Schnittmenge gehört einiges hinein, was unsere menschliche Konstitution betrifft. Unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten, unsere normalen menschlichen Begrenztheiten auch. Aber in diese Schnittmenge gehört eben auch hinein, was Paulus die Restbestände der Sünde im Christen nennen würde. Dazu gehört dieser Begriff Begierden, Leib der Sünde, Römer 6,6, Römer 6,12. Und so hat jeder von uns noch diese Restbestände, diese linke Seite der Schnittmenge, diese Restbestände der Sünde im Christen bei sich, mit sich, bis wir mal beim Herrn sind. Deswegen werden wir erst im Himmel vollkommen sein. Das ist der Grund dafür. Der eine wird immer wieder von seiner Selbstgerechtigkeit gepackt, der andere von seinem Geiz, seiner Menschenfurcht, seiner Eitelkeit, seiner Unbeherrschtheit, seinen unreinen Gedanken, seinem aufbrausenden Zorn, seiner Lieblosigkeit. Sie können sich ihre Dinge selber raussuchen. Und zu diesen Begierden, die den Christen zur Sünde reizen, gehören eben auch die homosexuellen Neigungen. Genauso wie sündhafte heterosexuelle Neigungen gehören auch dazu. Aber der Herr hat versprochen, dass trotz aller Anfechtung die Sünde uns nie mehr unter ihrer Herrschaft einschließen kann. Denn diese Verse 12 und 13 münden bekanntlich in den Vers 14, wo Paulus sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Sie wird nicht herrschen über euch. Warum? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Sie wird nicht herrschen können. Ihr schlacht euch noch damit rum, wie ich genauso. Paulus sagt von sich selbst in Römer 7, das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Geht euch nicht anders. Aber sie wird nicht herrschen über euch. Warum? Weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid. Das heißt nicht, ihr Lieben, das heißt nicht, und bitte bedenkt das, dass wir vor jeder Sünde bewahrt bleiben. Das heißt nicht, dass wir als Jünger Jesu nicht mehr straucheln. Das heißt es definitiv nicht. Aber es heißt, dass wir im Schutzraum der Gnade Jesu bleiben. Und dass wir trotz aller Anfechtungen nie mehr zu wehrlosen, ausgelieferten Sklaven der Sünde werden können. Und es ist das Vorrecht der Gemeinde Jesu Christi, dass wir einander auf diesem praktischen Weg begleiten und stützen dürfen. Wir alle dürfen einander stützen, indem wir auf die Vergebung Jesu immer wieder verweisen, aus der wir doch täglich leben dürfen. Indem wir einander ermahnen und ermutigen, seinem Wort treu zu bleiben. Einander ermutigen, den Versuchungen, jeder auf seiner Seite zu widerstehen. Wir können einander beistehen, ja, indem wir geduldig miteinander weinen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Und das ist manchmal traurig, wenn einem das aufgeht. Und wohl dem, der darüber noch weinen kann. Und wir können einander beistehen, indem wir uns daran erinnern, dass der Tag kommen wird. Das hat der Herr versprochen, an dem wir einmal endgültig ohne Sünde bei unserem Herrn daheim sein werden. 1. Johannes 3. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir ganz rein sein. Und bis dahin, ihr Lieben, lasst uns treu in diesem Dienst stehen, den Jesus uns anvertraut hat. Und lasst uns auch in dieser schweren ethischen Frage der Homosexualität, wo es so viel Not gibt, so viel Not, wo es so viel enttäuschte Hoffnungen gibt, so viel Einsamkeit. Lasst uns auch in dieser schweren Frage dem Herrn treu sein und denen beistehen, die es besonders brauchen. Jetzt, in einer Zeit, wo viele durch den Zeitgeist dazu angestiftet werden, Gottes Schöpfungsordnung mit Füßen zu treten, wo sie geradezu provoziert werden, sich in Sünde zu verstricken. Da wollen wir als Jünger Jesu Christi uns nicht wegducken. Wir wollen nicht versuchen, uns in irgendeinen vermeintlich sicheren Rückzugsraum zu flüchten, in dem wir unter dem Radar segeln und möglichst keiner weiß, was wir wirklich denken. Nein. Sondern, ihr Lieben, lasst uns dieser dreifachen Verantwortung uns stellen, die Jesus seiner Gemeinde gegenüber den Homosexuellen gegeben hat. Die Kirche liebt den Sünder, sie lehrt die Schöpfungsordnung und sie leistet behutsame und transparente Hilfe für den Einzelnen im Kampf mit der Sünde. Und dabei darf uns immer wieder ermutigen, dass es Glaubensgeschwister gibt, die glaubhaft bezeugen, dass der Herr sie auch aus einer schwierigen, notvollen Situation der Bindung an die Homosexualität herausgeholt hat. Und so möchte ich schließen mit der Lebensgeschichte einer Frau, die auch eine Wende erlebt hat, die noch viel dramatischer war. Da ist eine Mauer eingefallen, die noch viel undurchdringlicher war als die Berliner Mauer. Rosaria Butterfield, sie hat ihren Lebensweg aufgeschrieben in dem Buch The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Also die geheimen Gedanken eines unwahrscheinlichen Bekehrten, einer unwahrscheinlichen Bekehrten. Professorin für Englisch- und Frauenforschung war sie, eine Idealistin, die den Schwachen helfen wollte, bekennende Lesben, kämpfte sie auch deshalb für ihre Überzeugung und veröffentlichte 1997 einen vielbeachteten Artikel gegen das menschliche, gegen das biblische Menschenbild und gegen das christliche Verständnis von Ehe und Sexualität und Familie. Und dann erzählt sie selber, was passiert. Es gab viele Leserbriefe als Reaktion auf meinen Artikel, so dass ich je einen Behälter auf beiden Seiten meines Schreibtisches anbrachte. Einen für die Hassbriefe und einen für die Fanpost. Aber ein Brief, den ich erhielt, hebelte mein Ablagesystem aus, denn er passte weder in den einen noch in den anderen Korb. Er kam von einem Pfarrer einer konservativen evangelischen Gemeinde. Er war ein gütiger und zugleich herausfordernder Brief. Ken Smith ermutigte mich durch seine Art, wie er seine Fragen stellte. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Sichtweise gekommen? Woher wissen Sie, dass Sie recht haben? Glauben Sie an Gott? Und er bat mich, die Theorien, die ich verteidigte, zu hinterfragen oder zu belegen. Ich wusste zunächst nicht, wie ich reagieren sollte und warf seinen Brief einfach weg. Später an dem Abend fischte ich ihn dann wieder aus dem Papierkorb. Er ließ mich nicht los. Und es kommt dann zu einem Kontakt. Das Ehepaar Smith lädt die Rosaria zu einem Gespräch zu sich nach Hause ein. Und von dort an beginnt ein langer Gesprächsprozess. Rosaria Butterfield schreibt, sie betraten mein Leben. Wir führten viele Gespräche, sehr ehrlich. Und dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Ich las ungefähr so, wie ein Vielfraß frisst. Also ganz viel und unersättlich. Eines Abends sagte sie dann zu ihrer Partnerin, Jay, was ist, wenn dies alles wahr ist? Was ist, wenn Jesus wirklich der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in der Klemme sitzen? Und sie schreibt, die ganze Zeit kämpfte ich gegen die Idee, dass die Bibel von Gott inspiriert und wahr sein könnte. Aber die Bibel wurde immer größer in mir, bis sie meine Welt ganz überströmte. Ich kämpfte mit aller Kraft gegen ihre Wirkung an. An einem Sonntagmorgen stieg ich aus dem Bett meiner lesbischen Geliebten und saß eine Stunde später in einer Kirchenbank der presbyterianischen Gemeinde. Ich fiel auf durch meinen männlichen Haarschnitt, erinnerte mich aber daran, dass ich dort war, um Gott zu begegnen und nicht um dorthin zu passen. Die Vorstellung, die mich wellenartig ergriff, dass ich und alle Menschen, die ich liebte, in der Hölle leiden würden, brach in mein Bewusstsein hinein, ließ mich nicht mehr los. Aber Gottes Verheißungen rollten wie große Wellen in meine Welt hinein. An einem Sonntag predigte Pastor Ken über den Text aus Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Dieser Vers stellte den Treibsand bloß, auf dem meine Füße standen. Ich wollte, dass Gott mir zu meinen Bedingungen zeigen sollte, weshalb die Homosexualität eine Sünde ist. In meinen Kriterien, nach meiner Logik. Ich wollte eben die Richterin sein und nicht diejenige, die beurteilt wird. Aber dieser Vers versprach Erkenntnis nach dem Gehorsam. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er erkennen. Ich rang mit der Frage, wollte ich die Homosexualität wirklich aus Gottes Sicht verstehen oder nur mit ihm streiten? An diesem Abend betete ich, dass Gott mir die Bereitschaft geben möge, ihm zu gehorchen. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Und dann schreibt sie schließlich, wer bin ich? Wer soll ich in Gottes Augen sein? An einem der folgenden Tage kam ich mit offenen Händen und offenem Herzen zu Jesus. In all diesen Auseinandersetzungen zwischen den krass verschiedenen Weltanschauungen standen mir Ken und Floy, also dieses Pastoren-Ehepaar, stets bei. Auch die Gemeinde, die seit Jahren für mich gebetet hatte. Jesus triumphierte. Und ich war zerbrochen. Meine Bekehrung glich einem Zugunglück. In all meiner Schwachheit glaubte ich, dass wenn Jesus den Tod besiegen konnte, er auch mein Leben irgendwie in Ordnung bringen würde. Ich nahm zunächst zaghaft, dann immer leidenschaftlicher den Trost Gottes an. Heute genieße ich den inneren Frieden und die Gemeinschaft mit meinem Ehemann. Ich vergesse das Blut nicht, das Jesus für mein Leben vergossen hat. Mein früheres Leben lauert aber immer noch in den Ecken meines Herzens. Verstehen Sie, sie sagt das ganz offen. Was für ein mutmachendes Lebenszeugnis. Sie sagt, ja, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß das. Aber Jesus ist stärker. Jesus ist stärker als mein altes Leben. Er hat mir alles vergeben. Und er wird alles, alles gut machen. Auch bei dir. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebst. Und dass du uns als deine Gemeinde und als deine Jünger mitten hineingestellt hast in diese krasse Zeit. Herr, wir haben heute Abend versucht, ein wenig von dem uns vor Augen zu führen, was um uns herum eigentlich geschieht, welche massiven Umwälzungen es auch in unserem Land, in unserem Volk, in unserer öffentlichen Meinung in den letzten Jahren gegeben hat. Herr, und das macht uns manchmal Angst, das erschrickt uns. Aber danke, dass du uns sagst, dass wir keine Angst haben müssen, weil du über diesen Dingen stehst, weil du sie siehst, weil du sie kennst. Und weil du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und du hast auch gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wir bitten dich, lass uns so wirklich in dir geborgen sein, dass wir von dir immer wieder den Mut bekommen, deine Wahrheit zu bezeugen. Aus Liebe zu dir und Ehrfurcht vor dir, allmächtiger Herr und Vater, aber auch als Liebe zu den Menschen, die du uns anvertraut hast. Sei es den Christen, für die wir eine Fürsorgeverantwortung haben, sei es den Nichtchristen, Herr, die oft in ihrer Blindheit für das, was du doch nur Gutes für uns tun willst, sich immer tiefer in einen zerstörerischen Lebensstil verstricken. Aber danke, Herr, dass du in jedes Leben eingreifen kannst. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du zu deinem Ziel kommst. Und in dem Sinne bitten wir dich, Herr, gib uns deinen Trost immer wieder, dass wir uns nicht Sorgen machen, Herr. Und gib uns die innere Unruhe, die uns zu den Menschen treibt. Und lass uns erfahren, dass du wirklich alles gut machen kannst. Und dass du voller Liebe bist für jeden Sünder, der sich zu dir flüchtet. Und Herr Jesus, wir wollen dich darum bitten, wenn unter uns jemand sein sollte, der auch noch nicht zu dir geflüchtet ist, der oder die vielleicht mitgeschwommen ist in einem längeren traditionellen christlichen Leben oder Gemeindeverband, aber nie in ihrem Herzen wirklich vor dir kapituliert hat, nie zugegeben hat, ich bin ein Sünder und ich gehe verloren, Jesus, wenn du mich nicht rettest. Herr, sollte jemand unter uns sein, dem es so geht, dann bitten wir dich, dass du zu seinem oder ihrem Herzen sprichst und dass du ihm in seinem Herzen klar machst, dass du lebst und dass nur du uns Vergebung schenken kannst und ein neues Leben. Herr, erbarme dich über uns alle. Du lieber guter Herr. Amen.